Willkommen zur neuesten Episode von Wirtschaft hoch 2. Heute mit dem Thema Neuromarketing. Sehr, sehr fancy. Und damit wir einmal tief einsteigen können, haben wir Gesa Lischka als Interviewpartnerin eingeladen. Frau Lischka wird uns einmal zeigen, was Neuromarketing ist, wird uns in die Anwendungsgebiete mitnehmen und wird auch erklären, warum Neuromarketing-Erkenntnisse heute Kaufentscheidungen vorbereiten. Spannendes Thema heute bei Wirtschaft hoch 2, zusammen mit Gesa Lischka als Interviewgast.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Ja, wunderbar. Herzlich willkommen, Gesa Lischka von der Agentur Kochstraße. Hallo erstmal.
Hallo.
Ja, klasse, dass du heute dabei bist. Du bist ja die Inhaberin und Geschäftsführerin der Agentur Kochstraße aus Hannover und ja, also auch Expertin für Neuromarketing. Und das ist ja echt ein sehr, sehr fancy Thema. Und ich denke, dass wir da heute echt ganz schön viele Aspekte auch besprechen können, die auch echt mal ja so ein bisschen über das hinausgehen, was man normalerweise so darunter versteht. Aber vielleicht zu Beginn, wie bist du überhaupt zum Neuromarketing gekommen?
Ja, also ursprünglich bin ich Kulturwissenschaftlerin, so ganz ursprünglich. Ich habe mal in England Medien-, Kultur- und Kommunikationswissenschaften studiert und habe mich immer sehr für das Thema Semantik und Semiotik interessiert. Und das war irgendwann so ein totales Elfenbeinturmwissen und dachte dann so, okay, ich muss irgendwie in die Praxis. Und habe dann ja mit Freunden die Agentur gegründet und wir haben dann lange ganz klassisch Design und Marketing gemacht. Und dann habe ich durch Zufall in einer Zeitung gesehen, dass Antonio Damasio in New York einen Vortrag hält. Und Antonio Damasio, das war immer so ein Held meines Studiums. Den fand ich einfach immer toll. Und dann habe ich ganz spontan, wirklich spontan entschlossen, ich fahre zum ersten Mal in meinem Leben auf eine Konferenz und dann gleich noch nach New York. Genau. Und da bin ich dann, das war so ein altes Theater mit roten Barock-Samtsesseln, wo der auch aufgetreten ist. Und es war wirklich ein Highlight. Es hat mich total geflasht, was sie da alle erzählt haben. Und dann war ich angefixt im wahrsten Sinne des Wortes.
Was waren so die Themen sozusagen, über die du dann gekommen bist? Weil die Forschungsarbeiten, du hast gerade angesprochen, Antonio Damasio, was hat er so gemacht?
Also der hat viel dazu geforscht, wie wir Menschen Entscheidungen treffen. Und der hat so einen ganz berühmten Satz gesagt, dass wir Menschen eigentlich Fühlmaschinen sind und keine Denkmaschinen. Also wir fühlen viel mehr und treffen daraufhin dann Entscheidungen und gar nicht so sehr aus dem Verstand heraus, wie wir oft denken. Und da hat er sehr bahnbrechende Forschung eigentlich gemacht. Und der ist auch zu dem Schluss gekommen, dass wir ohne Gefühle sind wir gar nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Und ja, das war so ziemlich bahnbrechend damals. Und auf dieser Konferenz waren eben auch einige Leute, die da schon so mit Marketing-Theorien in Zusammenhang gebracht haben. Und ja, war einfach sehr spannend. Und seitdem habe ich gelesen, recherchiert, geforscht und mich einfach mit diesem Thema umgeben und immer versucht, es in die Praxis zu übersetzen.
Aber wie kommst du jetzt da als Kulturwissenschaftlerin da näher an die Themen ran? Weil das sind ja eher auch ja medizinische Themen wahrscheinlich, oder in so eine Richtung?
Absolut richtig. Ich hatte also auf dieser Konferenz in New York auch noch das große Glück, da gibt es dann ja immer so ein Nebenprogramm sozusagen für die Pausen oder den Abend. Und wir sind damals mit so einem speziellen Schiff da um Hudson River geschippert. Und ich stand da mit so einem netten Typen an der Theke und wir haben uns beim Glas Rotwein unterhalten. Und dann stellte sich heraus, das war Professor Dr. Bernd Weber aus Bonn. Und wir haben dann festgestellt, Mensch, wir kommen ja beide aus Deutschland. So ein Zufall. Und haben gedacht, Mensch, lass uns doch mal was zusammen machen. Und der hat viel Forschung gemacht mit FMRTs, also mit so Gehirnscannern. Und wir haben ja viel Design gemacht und Verpackungen entwickelt. Und der hat gesagt, komm, wir machen da mal was zusammen und forschen was zusammen. Und so ist das entstanden. Das war praktisch, waren so unsere ersten Schritte. Wir haben Verpackungen gestaltet und Menschen dann im FMRT diese Verpackungen begutachten lassen und geguckt, wie unterschiedliche Hirnareale darauf reagieren.
Aber das ist ja auch so der Kern des Neuromarketings, dass man versucht rauszufinden, was quasi im Gehirn passiert und wie man das dann vielleicht auch auf bei dir als Verpackung oder auch andere Themen übertragen kann, oder?
Absolut. Also die Definitionen für Neuromarketing sind sehr unterschiedlich. Also es gibt welche, die das eher tatsächlich in diesem Forschungsbereich verorten und die da das Ganze ein bisschen enger sehen und sagen, okay, das sind im Grunde genommen alles Forschungsmethoden, eben so ein FMRT oder ein EEG oder Hautwiderstandsmessung. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Wir betrachten das Ganze ein bisschen breiter, weil wir also nicht nur Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, sondern auch aus den Verhaltenswissenschaften mit dazu nehmen und gucken, wie wir das dann in die Praxis auf Design- und Marketingkampagnen anwenden können. Also es geht ganz oft um Entscheidungsverhalten letztendlich.
Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Entscheidungsverhalten, sprich, für euch ist interessant, wenn ich dem Kunden folgende Angebote unterbreite, warum entscheidet er sich für Angebot A und nicht für Angebot B? Oder wie kann ich die Entscheidung vorbereiten, dass vielleicht dass die Entscheidung eher in die Richtung ausfällt, die ich auch versuche, in gewisser Weise zu beeinflussen? Oder wie
läuft absolut, das genau? Absolut richtig. Also im Neuromarketing sagen wir immer so, 95% unserer Entscheidungen werden unbewusst gefallen. Das ist so ein Satz, den Jared Sortman geäußert hat. Und ich sage immer so, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ne, 95% unserer Entscheidungen werden unbewusst getroffen. Also nicht die Hälfte unserer Entscheidungen, auch nicht 70%. Ne? 95% und die Forschung sagt mittlerweile sogar, eigentlich sind es 99% unbewusst getroffen. Und kaufen ist letztendlich ein Entscheidungsprozess. So, und wenn der zu 95% unbewusst abläuft, dann interessiert uns Marketingleute, was da passiert auf dieser unbewussten Ebene. Oder sollte uns interessieren, was da passiert.
Aber wie kann der denn unbewusst ablaufen? Ich entscheide mich ja, kaufe ich oder kaufe ich nicht? Also das ist ja quasi eine Entscheidung. Da bin ich ja eigentlich doch komplett Herr meiner Sinne, oder?
Genau, wenn du jetzt die Entscheidung getroffen hast, also wenn du diese Entscheidung getroffen hast und geäußert hast, dann können wir im FMRT eigentlich schon vor dir sehen, wie du dich entscheiden wirst. Weil wir nämlich sehen können, welche Areale in deinem Gehirn aktiviert werden. Und bevor du dir dessen bewusst bist, sehen wir das schon, wie du dich entscheiden wirst. Also es passieren da im Gehirn unbewusste Prozesse, die da einen ganz erheblichen Einfluss drauf haben. Also da passiert viel auf so einer emotionalen Ebene. Und ja, ich gebe immer so als Beispiel, wenn ich im Schaufenster irgendwo rote Schuhe sehe, dann weiß ich eigentlich schon, dass ich die haben will, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich auch genug Geld auf dem Konto habe und zu welchem Kleid die passen.
Aber das heißt quasi, dass die Entscheidung, die ich treffe, ist in Wirklichkeit vorbereitet. Die ist irgendwie schon in mir durch Kommunikation angetriggert oder geht das in so eine Richtung, dass quasi das Umfeld, das auch von Marken gestaltet wird, Entscheidungen vorbereiten kann?
Also es ist eigentlich so, es gibt da diese berühmte Theorie von Daniel Kahnemann auch, der sagt, dass wir zwei Systeme im Kopf haben, mit denen wir Entscheidungen treffen. Also einmal das sogenannte System 1, wo wir sehr schnell und unbewusst Entscheidungen treffen. Das ist praktisch ein automatisierter Prozess. Du musst dir das so vorstellen, du hast einen Sinneseindruck, du siehst ein Poster zum Beispiel und innerhalb von Millisekunden, also auf der unbewussten Ebene, hast du eine Assoziation dazu. So, die ist entweder positiv oder negativ. Ist sie positiv und dann reagierst du darauf auf diese Assoziation. Ne, wenn ich jetzt sage, wer anderen eine Grube, ergänzt du automatisch gräbt. Ne, da hast du keine Entscheidung für getroffen. Das passiert einfach automatisch. Und dann gibt es noch die Entscheidung, Prozesse, die sogenannten System-2-Prozesse, wo du die Maschine, dein Gehirn oben anschmeißt und das auch sehr viel Energie kostet im Grunde genommen. Da musst du dann so ein bisschen drüber nachdenken. Die laufen aber trotzdem erst auf der unbewussten Ebene so ab, dass du einen Sinneseindruck hast, innerhalb von Millisekunden eine Assoziation dazu. Und nur wenn diese Assoziation etwas Positives in dir auslöst, dann fängst du auch an, darüber nachzudenken. Also die Energie aufzuwenden, um dich damit auseinanderzusetzen. Also wenn es eine positive Resonanz hat sozusagen. Das muss keine positive Emotion sein, aber eine positive Resonanz. Jetzt wird schon ein bisschen tricky.
Marken oder Werbung dafür sorgen soll, dass ich in eine positive Grundstimmung versetzt werde, um dann eine Entscheidung auch in der richtigen Richtung fällen zu oder die Chance zu haben, dass der Entscheider die Entscheidung in die richtige Richtung fällt.
Also meistens arbeiten wir tatsächlich mit einer positiven Grundstimmung, aber, und das meine ich, da wird es jetzt tricky, eigentlich brauchen wir erstmal eine emotionale Resonanz. Die kann auch manchmal negativ sein. Also das kennst du vielleicht auch, wenn ich jetzt sage, wir müssen die Polkappen schmelzen, lasst uns etwas gegen den Klimawandel tun, dann ist das ja erstmal eine negative Emotion, das ist erstmal Angst, oh je, die Polkappen schmelzen und trotzdem bringst du dich eventuell in Bewegung, etwas zu tun, also ins Handeln zu kommen und eine Entscheidung zu treffen. Also in dem Fall ist die Emotion wichtiger, aber ne, deswegen sprechen wir von Resonanz, wir brauchen diese emotionale Resonanz.
Muss ausgelöst werden bei mir, was motivierend wirkt, positiv, negativ, genau. Je nachdem, was man da so als Schwerpunkt hat. Und wenn ich das Umfeld gestalte, und das ist das, was quasi auch Neurowissenschaft vermutlich rausfinden kann, werden diese Reaktionen entsprechend auch erzielt. Dass für da dann hoffentlich eine Handlungstendenz entsteht, die in Richtung dessen ist, wie ich es auch als Marke vielleicht wünsche, wie es mir entsprechend läuft.
Ja, absolut richtig. Also wir nennen dieses Kontextgestalten, das nennen wir auch Priming oder auch Framing. Das hat man bestimmt schon mal gehört. Also es hat praktisch die Umgebung hat einen unbewussten Einfluss auf uns. Also dem können wir uns überhaupt nicht entziehen. Also es ist so, dass jedes Zeichen, jeder Code, jedes Wort, was ich höre, alles, was ich irgendwie wahrnehme, nehme ich innerhalb eines Kontexts wahr. Und das hat eben einen großen Einfluss auf meine Wahrnehmung. Also wir wissen zum Beispiel, dass man auf weichen Stühlen führt man weniger harte Verhandlungen. Also alleine, dass mein Körper dieses Gefühl hat, ich sitze weicher, führt dazu, dass ich weniger aggressiv in meinen Verhandlungen bin. Oder auch, wenn ich ein warmes Getränk in den Händen halte, beurteile ich potenzielle Bewerber positiver, als wenn ich ein sehr kaltes Getränk in den Händen habe. Also das hat tendenziell alles Auswirkungen auf uns. Oder es gibt auch interessante Studien darüber, wenn ich im Supermarkt Wein verkaufen möchte und ich habe im Hintergrund, also merkt man gar nicht so, aber ich habe im Hintergrund französische Musik, dann verkaufen wir mehr französischen Wein. Habe ich italienische Musik, wird tatsächlich mehr italienischer Wein verkauft. Und das ist Kontextgestalten.
Ist das ja quasi die Bestätigung von, du hast gerade, glaube ich, Priming genannt, wahrscheinlich dieses ja. Framing, diese wahrscheinlich schon recht lange etablierten verhaltenswissenschaftlichen Diskussionen werden jetzt ja hart auch wissenschaftlich bestätigt, oder?
Genau. Es gibt ja viele Erkenntnisse aus der Verhaltenspsychologie, gibt es schon sehr lange und jetzt kommen die Neurowissenschaften so ein bisschen dahinterher und diese bildgebenden Verfahren im FMRT zum Beispiel, die technischen Möglichkeiten gibt es einfach noch nicht so lange. Also wenn ich jetzt sage, noch nicht so lange, dann sind das jetzt 15 Jahre oder sowas, das ist mittlerweile ja auch schon relativ lange, aber eben noch nicht so lange. Das heißt, als ich noch mit Marketing angefangen habe, da gab es sowas alles noch gar nicht. Und wir sind da jetzt einfach ein bisschen schlauer und werden da auch immer schlauer. Also es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz irgendwie Dinge rauszufinden und Vorhersagen zu treffen. Und das ist eben, ja, ist sehr spannend, wie man da Marken ganz anders aufstellen und positionieren kann, als man das in der Vergangenheit tun konnte.
Wie läuft denn das dann ganz praktisch ab? Weil du sprichst jetzt immer von diesem FMRT-Scanner. Das ist ja, glaube ich, diese Röhre, wie man sich es vorstellt. Das heißt, es wird wirklich richtig im medizinischen Umfeld wird quasi getestet, auf welche Bilder, auf welche Aussagen, auf welche Packungen Kunden so und so reagieren. Und daraus trifft man dann Ableitungen für weitere Projekte als Beispiel.
Ja, absolut richtig. Also das FMRT, wir sagen immer, das ist die Königsklasse der Forschung. Das ist das, was am meisten Geld kostet, am teuersten ist und das machen wir auch wirklich nur mit so den ganz großen Kunden. So, aber man muss ja nicht jede Studie selber machen. Man kann ja auch aus vielen Studien lernen. So, und es gibt auch noch ganz viele andere neurowissenschaftliche Methoden, die sehr viel weniger aufwendig sind, wie zum Beispiel sogenannte IATs, das gibt es auch schon relativ lange, das sind Implicit Association Tests, wo wir praktisch Reaktionszeiten im Millisekundenbereich messen können und so Rückschlüsse darauf treffen können, wie Motive hinsichtlich einer Marke zum Beispiel sind. Und du hast jetzt gerade gefragt, wie nutzen wir sowas in der Praxis? Also, ich gebe dir mal ein Beispiel aus unserer Praxis. Wir hatten eine Submarke von der TUI, da sollten wir einen Markenrelaunch vornehmen für diese Marke. So. Und die sind davon ausgegangen, dass der Grund, warum Kunden zu ihnen ins Reisebüro kommen, ist, die wollen schönen Urlaub haben. Die wollen Palmenstrand, Meer, Entspannung, einfach eine easy, relaxte Zeit haben. So. Das ist auch das, was alle Leute gesagt haben in der Marktforschungsstudie, dass das der Grund ist, warum sie ins Reisebüro kommen. Wir haben dann eine implizite Studie mit ihnen aufgesetzt und haben festgestellt, das ist überhaupt nicht der Hauptgrund, warum die Leute ins Reisebüro gehen, sondern der Hauptgrund ist Sicherheit gewesen. Also die wollten die Sicherheit haben, dass da nichts passieren kann, ne, dass die Daten stimmen, dass die Unterlagen alle beisammen haben. Sowas kam dabei raus. Und wie übersetzen wir sowas dann in die Praxis? Also wenn wir uns das jetzt auf einen kompletten Markenrelaunch angucken, wir haben mit dem Logo angefangen und haben erstmal ein paar neuralgische Stellen organischer gestaltet. Das sind nur so minimale Eingriffe, die wir am Logo vorgenommen haben. Haben sie etwas runder gemacht, weil rund interpretieren wir unbewusst als sicherer und haben das Logo so ein bisschen verändert und wir konnten hinterher nachweisen, dass das nur diese Logo-Veränderung schon eine Auswirkung auf die Zahlungsbereitschaft zum Beispiel hatte, weil die Leute sich sicherer gefühlt haben. Und sowas übersetzen wir dann natürlich alles in die Bildsprache, in die überhaupt in die Ansprache, wie Mitarbeiter miteinander umgehen. Und es wird einmal so durchdekliniert dann durch den ganzen Marken- und Kreationsprozess.
Aber gibt es dann so eine Art Regelsatz für Aspekte, die vielleicht aus neurowissenschaftlicher Sicht heraus besser bei Menschen funktionieren, die bestimmte Emotionen wirklich vielleicht fördern? Weil du hast gerade gesagt, in runde Form vielleicht mit Sicherheit geben. Du hast gesagt, ja, das ist vielleicht irgendwie ein weiches Erleben bei so einem Stuhl, Sitzkissen, irgendwie auch die Person dann irgendwie freundlicher stimmt. Kann man da sagen, es gibt so eine Art Playbook für neurowissenschaftlich fundierte Verbesserung der Kommunikation?
Also so ein paar Sachen gibt es schon, von denen wir grundsätzlich wissen, das funktioniert in eine bestimmte Richtung. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Regel gibt es eigentlich nicht, weil dafür sind wir Menschen dann eben doch individuell und da spielt der Kontext dann auch wieder eine ganz wichtige Rolle in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind. Also ein gutes Beispiel dafür sind Gesichter. Wir haben als Menschen ein Areal bei uns im Gehirn, den sogenannten Fusiformgyrus, der ist für Gesichtserkennung zuständig. Das haben nur wir Menschen. Also wir Menschen reagieren auf Gesichter, wenn du vor einem Auto, hinter einem Auto herfährst und du erkennst in den Rückleuchten ein Gesicht, dann liegt das an deinem Fusiformgyrus, dass du das kannst. So, das heißt, wenn wir irgendwo ein Gesicht sehen, das reicht, wenn wir das in unserer peripheren Wahrnehmung sehen, reagieren wir darauf. Oh, ein großes Gesicht. Super. Also könnte man jetzt ja sagen, Marketing-Leute, bitte arbeitet mit großen Gesichtern, weil da haben wir auf jeden Fall Aufmerksamkeit drauf, können wir schön Emotionen drüber spielen. Jetzt kann es aber auch sein, dass Gesichter genau das Gegenteil erzeugen. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Customer Journey schon relativ weit fortgeschritten bin, ich bin online unterwegs und möchte jetzt eigentlich einen Abschluss erzielen, zum Sales kommen oder ich möchte, dass meine Kunden eine bestimmte Handlung ausführen und möchte zum Beispiel im Internet, dass sie auf einen bestimmten Button drücken und habe daneben ein attraktives Gesicht. Dann führt das dazu, dass die Conversion tendenziell sinkt, weil die Leute immer hin und her gerissen sind, unbewusst. Oh, ein Gesicht, Button, ein Gesicht, Button. Ne, so. Und wir sind halt abgelenkt und tendenziell verlieren wir da halt Kunden bei. Deswegen da lieber keine Gesichter.
Aber wie kommt man denn dann an die Themen wirklich ran? Weil jetzt sagst du ja auf der einen Seite, es gibt so ein paar Grundideen, klar, aber jetzt, wenn es dann konkret wird, du hast gerade gesagt, bei dem Beispiel, ich glaube, die Tool war das, was du als Beispiel hattest, muss man dann wirklich sehr individuell dann auch die individuelle Customer Journey betrachten, muss man auf die anderen Kunden achten, weil die vielleicht auch noch unterschiedlich reagieren, ältere Kunden, jüngere Kunden, weibliche Kunden, männliche Kunden. Wird das dann nachher so komplex, dieses ganze, ja, diese ganze Umsetzung?
Ja, also es ist richtig, man muss sich das immer individuell angucken. Also es gibt natürlich so ein paar Standards, aber da ist jede Customer Journey individuell, jede Zielgruppe ist individuell, jede Marke ist individuell. Und ja, letztendlich, ich sage auch immer so, das Problem beim Neuromarketing ist, dass da eigentlich zwei Expertisen zusammenkommen müssen. Also man muss auf der einen Seite ein guter Marketingmensch sein, du musst dich da echt gut auskennen mit den ganzen Sachen. Und auf der anderen Seite muss man sich auch auf diesem neurowissenschaftlichen Feld einigermaßen auskennen. Und dann muss man auch in der Lage sein, die Sachen zusammenzubringen und da Rückschlüsse draus zu ziehen. Also um dir so ein Beispiel zu geben, ich versuche meinen Kunden immer zu erklären, so ein perfekter Produktlaunch zum Beispiel. Da müssen ja ganz viele einzelne Räder zusammen sich drehen, damit am Ende ein perfektes Ergebnis bei rauskommt. Also der Vertrieb muss funktionieren, das Design muss funktionieren irgendwie, die Promotion am POS muss funktionieren, das muss alles gut aussehen. So, und wenn wir uns jetzt zum Beispiel nur das Packaging angucken und sagen, ich sag mal so, wir machen da so ein paar Neurotropfen ran und optimieren dieses Packaging und es ist total super, aber der Vertrieb hat keinen guten Job gemacht oder es wird im Laden nicht richtig positioniert, dann rollt das Ganze auch nicht. Und das ist halt so, es ist halt ein komplexer Prozess.
Nochmal so eine vertiefende Frage, die ich dazu hätte, weil jetzt hast du zwar Marketing, Vertrieb, dann haben wir verschiedene Funktionsbereiche, auf die wir das schieben können. Mhm. Wenn wir jetzt aber mal rein im Marketing bleiben und da haben wir ja, keine Ahnung, Copy-Strategie, Content-Ideen, was auch immer. Ist Neuromarketing jetzt eins der vielen Elemente, die ich im Griff haben muss, oder hat es doch eine durchaus herausgehobene Bedeutung? Weil wenn damit ein Großteil der Entscheidung vorbereitet werden kann, dann ist ja durchaus quasi eine Neuromarketing-optimierte Umsetzung von vielen Umfeldern und so weiter, dann könnte das vielleicht auch über den Content hinwegtragen, weil der Kunde gar nicht mehr so genau liest, weil er eh schon positiv eingestellt ist. Ist Neuromarketing damit wichtiger als andere Disziplinen oder kann man das gar nicht sagen?
Also das würde ich mich jetzt überhaupt nicht trauen, das zu sagen. Das ist das Wichtige. dass das wichtiger ist. Also ich finde das natürlich super wichtig, aber nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, die anderen Sachen sind alle mindestens genauso wichtig. Wie wir das einsetzen, wir setzen es tatsächlich hauptsächlich am Anfang der Strategie ein. Und wenn wir uns Marken angucken und dann nochmal punktuell auch, wenn wir Content erstellen. Also wenn wir Content erstellen oder ich nehme jetzt mal eine Anzeige, wenn wir eine Anzeige erstellen, dass wir dann nochmal drüber gucken über diese Anzeige und sagen, okay, wie können wir sie neurooptimieren? Wie können wir vielleicht eine Blickrichtung optimieren? Wie können wir vielleicht Farben, Formen optimieren, weil wir wissen, dass das einen höheren Effekt dann zum Beispiel hat. Also es findet einmal ganz am Anfang statt in der Strategie, dass wir einmal die ganze Marken- und Unternehmensstrategie beleuchten und uns angucken, welche Motive haben Kunden, warum beschäftigen sie sich überhaupt mit der Marke, also so ein bisschen übergeordnet. Und dann haben wir innerhalb der Wertschöpfungskette immer noch so punktuell, wir nennen das so Neuro-Check-Ups, wo wir jeden einzelnen Touchpoint uns nochmal angucken und sagen, okay, wie können wir den vielleicht optimieren oder beeinflussen.
Jetzt hast du ja in dem Thema eine recht lange Expertise und Geschichte auch schon. Wie weit ist denn das schon überhaupt in der unternehmerischen Praxis angekommen?
Also das ist so, ich mache das jetzt seit 10 Jahren ungefähr und ich weiß, als ich damit angefangen habe und es ist mein absolutes Leidenschaftsthema, kann ich nicht anders sagen, als ich damit angefangen habe, war ich da auch sehr missionarisch unterwegs, also bin ich eigentlich immer noch, aber und habe festgestellt, so das interessiert gar keinen so richtig. Ich habe gedacht, ich habe hier den Heiligen Gral gefunden und irgendwie... War das so tatsächlich in den Köpfen der Leute noch überhaupt nicht präsent, also null. Und dann haben wir angefangen als Agentur sogenannte Neurofrühstücks zu machen, weil ich gedacht habe, ich muss das meinen Kunden erzählen, weil das ist der Heilige Gral ja eigentlich. So, und dann haben wir wirklich angefangen, ein bisschen, ja, ich nenne es mal so Aufklärungsarbeit überhaupt zu leisten, was da möglich ist. Und mittlerweile ist es allerdings so, dass ich schon das Gefühl habe, dass es sich von einem Buzzword, ne, viele hatten davon schon mal was gehört und haben gedacht, okay, das ist jetzt der nächste Trend, der jetzt hier irgendwie durchs Dorf gejagt wird. Mittlerweile hat es sich vom Buzzword zu einer sehr ernstzunehmenden Disziplin entwickelt und mehr Unternehmen haben das auch auf dem Schirm. Also es ist da sicherlich immer noch viel Luft nach oben, aber...
Das auch mit kleinem Budget oder ist das gleich dann ein großer Aufschlag?
Also man kann da auf jeder Ebene anfangen. Das ist ja das Spannende auch. Man kann wirklich mit relativ kleinen Mitteln schon gucken, okay, was kann ich optimieren? Und man kann natürlich auch den großen Aufschlag machen und einmal die komplette Marke sich angucken und betrachten.
Ein Punkt treibt mich bei dem Thema noch um. Das möchte ich auch vielleicht mal bis mit dir diskutieren, weil wenn du sagst, dass 95% der Entscheidungen unbewusst getroffen werden und wir durch Framing, Priming jetzt auch sozusagen neurowissenschaftlich belegt da durchaus Entscheidungen vorbereiten können. Was ist denn damit, wenn du jetzt gefragt wirst, ob das nicht auch eine Beeinflussung ist, die der Kunde gar nicht mitbekommt? Ist das ein Thema, das dich umtreibt, ein Thema, das die Kunden umtreibt, ein Thema, das man auch selber irgendwie ja im Blick behalten muss dafür?
Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dieser ganze Bereich der Neuroethik und auch da, das gibt es noch gar nicht so lange, dass es da auch wirklich festgeschriebene, einen Ethikkodex gibt. Also wir sind zum Beispiel Mitglied in der NMSBA, das ist die Neuroscience and Business Association, die einen eigenen Ethikcode auch hat. Jedes Mitglied stimmt dem auch zu, also wie Neuroforschung gemacht wird und dass wir uns da ethisch verhalten. Aber das ist absolut richtig, es gibt da auf jeden Fall auch Goldgräber und schwarze Schafe, die da unterwegs sind und die das auch einsetzen, um Menschen zu manipulieren, sage ich jetzt mal so. Manipulieren ist immer so, das ist ein Wort, was ich immer so gar nicht gerne mag, die Menschen dazu bringen möchten, Entscheidungen zu treffen, die sie vielleicht sonst nicht tun würden. Also die so in so eine Zwangsentscheidung gehen. Man kennt das aus dem Internet vielleicht, diese, dann willst du dich vom Abo abmelden und musst auf 95.000 Unterseiten erst irgendwo suchen, wo du dich abmelden kannst. Das sind sogenannte Dark Patterns, die oft dazu führen, dass Leute diesen Prozess abbrechen, weil sie genervt sind. Und da distanzieren wir uns von und lehnen tatsächlich auch Kunden ab, die da solche Sachen mit uns machen wollen.
Kann ich als Kunde erkennen, wenn Produkte, Nachrichten neurooptimiert sind, jetzt mal auch losgelöst von diesen Dark Patterns, weil gibt es da irgendwie Sachen, wo du sagen würdest, ja, daran kann man das wirklich erkennen, dass da durchaus diese Erkenntnisse einfließen?
Gute Frage. Kann man das erkennen? Also ich glaube, ich kann das nicht erkennen. Ich erkenne manche Muster, also wo ich denke, okay, hier haben sie den Effekt eingesetzt und hier arbeiten sie mit dem Cheerleader-Effekt und hier ist das der Halo-Effekt. Also das erkenne ich schon, aber manchmal machen Leute auch sowas unbewusst. Also auch sowas gibt es. Das ist auch ein gutes Beispiel. Wir arbeiten ja ganz praktisch mit vielen Designern bei uns in der Agentur, die die Sachen dann umsetzen müssen. Und oftmals habe ich das Gespräch mit den Designern, die sagen, naja gut, das hätte ich jetzt auch sowieso schon so gemacht, weil es sieht ja auch besser aus. Und ich hatte da ein ganz schönes Erlebnis bei einem sehr großen Konzernkunden, wo wir eine neue Verpackungslinie vorgestellt haben. Und da hat die Marketingchefin anschließend zu mir gesagt, hätten sie mir nur die Designs gezeigt, ich hätte sie sofort wieder rausgeschmissen. Also auch das ist ein schöner Nebeneffekt von Neurowissen, dass man Design auf einmal erklären kann, also eine andere einen Erklärungshintergrund auch hat und auch begründen kann, warum wir Sachen so machen, die vielleicht man früher eher aus dem Bauch heraus entschieden hat.
Zum Schluss, wie kann man sich in so ein Thema noch einarbeiten? Hast du ein paar Empfehlungen, wo du sagst, das ist echt spannend, sich mal als Buch zu besorgen, mal anzugucken, mal ein, zwei Leuten zu folgen? Was wären so Tipps, wo du sagen würdest, da kann man so ein bisschen so die ersten Schritte reinmachen? Weil ich glaube, das ist echt ein Thema, wo du schon sagst, das ist vielleicht so gerade der Anfang und da ist echt noch eins gekommen. Und wenn man das so ein bisschen für sich aufarbeitet, könnte das ja was sein, was alle, die Marketing und die Kommunikation sind, echt wahnsinnig auch voranbringen kann. Mhm.
Also es gibt da natürlich jede Menge gute Bücher. Man kann auch eins von meinen tollen Neuroseminaren besuchen, wenn ich regelmäßig anbiete. Genau. Und ich muss da jetzt ein bisschen Schleichwerbung machen. Auf unserer Website kann man sich auch eine Literaturliste runterladen, wo ich ganz viele Bücher aufgelistet habe, weil ich da oft nachgefragt werde die kann ich dir auch nochmal schicken, dann kannst du das irgendwo bei euch in einen Link oder sowas in den Chat stellen, dann können sich alle, die daran Interesse haben, diese Liste einfach runterladen, hier auch bei euch im Podcast. Ja, also ich empfehle tatsächlich gerade so für Studenten oder sowas, die das interessiert, das Buch Neuromarketing for Dummies. Okay. Das ist wirklich ein guter Einstieg. Und ich kenne die Autoren auch, das sind wirklich Koryphäen, also mit denen arbeite ich sehr gern zusammen. Das sind Leute aus der Praxis, die viele Jahre Berufserfahrung haben und ich finde, die haben einen guten Job gemacht, als sie das Buch geschrieben haben. Also das ist echt ein guter Einstieg, um mal so ein bisschen was über Methoden und sowas rauszufinden.
Also ich habe auch außerordentlich viele Dummies-Bücher im Bücherregal stehen, deswegen ich schätze diese Reihe sehr, weil, wie du sagst, es ist meistens sehr, sehr hands-on, sehr praxisnah erklärt. Ja. Da hat man nach einem flotten Durchblättern auch wirklich gut gestaltet, sofort eine Idee, wie das funktioniert. Also von daher, sehr gute Empfehlung. Ja. Also und gerne auch die Literaturliste bereitstellen und keine Sorge wegen Schleichwerbung. Das ist durchaus auch ein Thema, dass du natürlich als Expertin da vielleicht für den einen oder anderen ganz spannend als Ansprechpartnerin sein könntest. Also von daher alles gut. Sehr schönes Thema. Also wünsche mir echt, dass da die Erkenntnisse weiter vorangehen, weil ich glaube, allein so diese Möglichkeit herauszufinden, was wirklich so auch bei uns passiert und das auch dann für Kommunikation zu nutzen, kann gerade auch aus der Marketing-Sicht heraus wirklich vieles auch ermöglichen und viel auch quasi auch so Umfelder gestalten und wirklich so diese Kontextgestaltung. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, der auch so aus Kommunikationssicht vermutlich noch viel, viel relevanter eigentlich werden wird. Und weil Marken ja auch so ein ganzheitliches Erlebnis nachher bieten wollen und bieten müssen, vermutlich um sie auch abzugrenzen, wird es wahrscheinlich in diese Richtung auch zentral gehen. Was sind so eure nächsten Projekte für die Agentur?
Wir sind tatsächlich an einigen Marken-Relaunches jetzt dran. Also das ist ein Thema, wo wir doch auch häufig Anfragen bekommen. Also das ganze Thema Branding, weil man da mit Neuro natürlich ganz viele Hebel hat, um da tolle Sachen zu machen. Und wir auch mit unseren Studien belegen können, dass das einen Effekt tatsächlich hat, die Sachen, die wir da machen. Ja, das, was du gerade nochmal gesagt hast, was uns auch so wichtig ist, wir bekommen ja ganz oft so Briefings, ja, das soll irgendwie emotionaler werden und wir brauchen eine emotionale Kampagne und unsere Marke soll emotional, also emotional ist so ein Stichwort, was wir ganz häufig hören in den Briefings und was aber ganz schwer zu fassen ist für viele. Was heißt denn emotional überhaupt? Und ich sage auch immer, emotional alleine reicht gar nicht. Also ich habe da so ein schönes Beispiel aus der Camel-Werbung, schon uralt irgendwie, als die damals diese Kampagne entwickelt haben mit den ersten animierten Kamelen und die haben da so einen Switch gehabt in ihrer Markenwahrnehmung und irgendwann mussten haben sie die Werbung wieder eingestellt. Die Leute haben das geliebt, sie haben ganz viele Preise und Awards gewonnen für diese Werbung und es gab Merchandising-Artikel von diesen tollen Kamelen, aber die Werbung wurde wieder eingestellt, weil die Absatzzahlen alle runtergingen. Also wir hatten eine hochemotionale Kampagne, die Leute haben gelacht im Kino, es war lustig, aber es hat halt nicht die richtige Emotion getroffen. Und das hilft uns natürlich jetzt auch sehr, diese Erkenntnisse herauszufinden, welche Emotionen müssen wir auslösen, wie stark muss sie sein, erreichen wir die Emotionen überhaupt mit der Werbung, die wir machen, dass wir da eben einfach viel sicherer sind. Ich sage immer so, Neuromarketing bietet uns sehr viel Entscheidungssicherheit eben einfach auch innerhalb dieses ganzen ja doch oft sehr aufwendigen Prozesses.
Sehr schön, cooles Thema. Also wirklich, Gesa, vielen Dank, dass du da echt mal so tief eingestiegen bist mit uns hier. Weil also das ist, glaube ich, echt was Marketing jetzt auch noch ein bisschen stärker wissenschaftlich fundieren wird zukünftig. Und so wie man ja Marketing auch jetzt immer stärker auch kennzahlengetrieben umsetzen muss, technisch umsetzen muss, glaube ich, bekommt man aber auch durch diese Erweiterung jetzt deutlich größere, du hast gerade gesagt, Sicherheit auch in diesen Prozess rein. Und da ja gerade die Marketingkosten, ich erinnere mich da auch durchaus dran, dass diese Budgets ja immer größer werden heutzutage, weil einfach so viele Möglichkeiten bestehen, ist vielleicht eine Chance, das Geld auch dann wieder besser einzusetzen, um ein bisschen Gefühl zu haben, okay, dass einfach die Emotionalität getroffen wird, das dann gepaart mit den richtigen Hebeln, Triggern, Informationen und so weiter, genau die Sicherheit geben kann, die man auch haben kann. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank. Letzte Frage, wie kann man an dich rantreten, wenn man sich jetzt da noch mal ein bisschen genauer informieren möchte?
Also am besten über unsere Website, das ist www.kochstraße.de. Da kriegt man mich immer, da sind auch sämtliche Kontaktdaten irgendwie von uns hinterlegt. Über LinkedIn bin ich immer gut zu erreichen, zum Beispiel. Oder sonst, man kann mir auch einfach eine E-Mail schreiben, lischka@kochstraße.de, das geht auch jederzeit.
Wunderbar, klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank, wünsche dir mit der Neuromarketing-Thematik, mit der Agentur alles Gute und bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass du hier jetzt hier Gast warst bei Wirtschaft hoch 2. Vielen Dank.
Gerne, tschüss.
Das war Wirtschaft hoch 2. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.